Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Du wirst in diesem Podcast von den Learnings erfolgreicher Unternehmer, Investoren und anderen inspirierenden Persönlichkeiten profitieren. In Experteninterviews bespricht Maurice Borg mit seinen Gästen das Wichtigste rund um die Themen Aktien, Immobilien, Steuern, Vermögensaufbau und Persönlichkeitsentwicklung. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute mit einem super spannenden Gast, den ich selber über Instagram kennenlernen durfte. Über ein Profil, das heißt, glaube ich, Debt Invest, der regelmäßig Dividendeneinkünfte von Finanzbloggern, von Leuten aus der Finanzcommunity hier teilen. Und ich interessiere mich ja oft für die Nummer 1 und die Nummer 1 ist heute hier in dem Podcast drin. Ich habe mal geguckt, im Mai waren es ganze 2.584 Euro Nettoeinkünfte durch Dividenden. Da bin ich noch ganz schön hinterher. Ich glaube, meine lagen irgendwo bei 960 Euro oder so. Und wenn man sich überlegt, dass 2.584 Euro netto mehr wahrscheinlich ist, als der Bundesdurchschnitt hier mit seiner aktiven Arbeit verdient, dann hat mich natürlich total interessiert, wie man da hinkommt. Und deswegen habe ich Andi angesprochen. Er heißt bei Instagram Dividendenmillion, ist 39 Jahre alt und arbeitet in der IT-Branche. Erstmal Servus, Andi.
Servus, Maurice. Vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein kann. Es ist mir eine Ehre. Ich bin heute nicht mehr so cool wie die Tage davor. Ich habe es ja schon gesagt. Ich habe gesagt, ich will die Fragen nicht wissen. Jetzt schauen wir mal, ich gebe mein Bestes, ich bin ehrlich und machen wir mal das Beste draus, dass wir den Mehrwert den Leuten hier geben.
Ja, ja, cool. Der erste Punkt, über den wir schon mal im Vorfeld so ein Stück weit diskutiert haben und den können wir ja hier auch nochmal besprechen, weil ich ihn sehr spannend finde. Ich hatte zu dir gesagt, Andi, ey, komm mal bitte jetzt hier, wir machen Livestream bei Instagram, ganz groß und so weiter. Und du sagst, ah, Maurice, nee, Livestream kann ich nicht machen. Ich habe meiner Frau auch versprochen, so ein bisschen unterm Radar zu kommen. Und sie fand das mit den Dividenden so zu veröffentlichen schon ein bisschen viel. Und auch Depot zu veröffentlichen, naja, das so nach außen zu geben, das ist nicht so meins, ja. Und ich kenne die Diskussion selber auch hier zu Hause, weil meine Frau auch sagt, ey, was machst du denn da immer? In deinem Profil steht irgendwie drin, deine Depotgröße von, weiß ich, 500.000 Euro, ja, wenn dich jemand überfallen will, dann sieht er das und so weiter, ne? Also ich kenne die Diskussion auch sehr gut. Kannst du dazu noch mal Stellung nehmen, was da eure Gedanken sind?
Ja, klar, gerne. Also da ist es genauso, wie du geschildert hast, sind die Bedenken hauptsächlich bei der Frau. Und wir haben halt dann als Team, als Familie entschieden, dass wir den Weg so gehen jetzt erst einmal. Eben der Ängste, dass man da das publik macht. Da ist ja der Deutsche eher für sich und im Geheimen, da spricht man ja nicht drüber, über Geld in Deutschland. International habe ich festgestellt, ich war ja auch in Asien und in Osteuropa ein bisschen unterwegs, kommen wir, denke ich, noch dazu, dass da die Leute viel offener sind, ja, und dann auch gegenseitig, kommt sicher immer auf den Menschentyp drauf an, der einem gegenüber sitzt, aber gegenseitig dann auch pusht und sagt, hey, wo bist du da hingekommen? Auch ehrliches Interesse und dann hilft man dem anderen. Und ich finde sowas viel toller, wie dieses gedämpfte Neid abgucken, eher in Deutschland. Aber ja, zurück zur Frage. Also wir haben jetzt gesagt, ich darf quasi anfangen auf Instagram, weil ich ja gesagt habe, ich möchte ein paar Leute anlocken. Ich möchte den Leuten was mitgeben. Ich möchte ein paar Leute anstupsen, den Leuten sagen, hey, ihr müsst was machen. Ihr habt sonst im Alter ein Problem. Und auch zeigen, ich meine, ich bin Angestellter gewesen. Ich bin selbstständig. Ich bin teilweise Unternehmer. So, wie kommen wir dahin? Ja, ich bin ganz normaler Mensch, denke ich. Und ich habe schlechte Seiten, ich habe gute Seiten. Einfach zeigen, jeder kann es schaffen. Ja, einfach Gas geben, das Beste geben und da Ja, und da haben wir halt gesagt, Dividenden ja, aber eben Depotgröße oder sonstiges Vermögen und so weiter nicht. Anonym erstmal, eben Kindesentführung oder Beleidigungen, sonst was. Es ist halt teilweise in Deutschland schon schwer. Also ich habe auch schon die Erfahrung jetzt gemacht, dass das erste böse Kommentare dann kommen von eben die bösen Reichen, die bösen Aktionäre, wo ich immer sage, hey, ich bin nicht reich. Ja, ich bin vielleicht langsam wohlhabend, aber reich sind ganz andere. Also reich ist man mal so 50 Millionen, das habe ich nicht. Ja. Und von
Doch.
dem her noch nicht. Nee, ich habe große Ziele, das stimmt. Aber
Ja, willst du mal 50 Millionen Vermögen haben? Ist das ein Ziel von dir?
nein, das ist viel zu wenig. Ich möchte,
Ja, so ja.
nee, ganz klar, da werden jetzt auch alle die Hände über den Kopf zusammenklagen. Ja, das kannst du ja nicht, Dividenden und es sind ja keine Zinsen und es ist ja keine Sicherheit. Aber ich sage mir, wenn es wirklich stimmt, was die Rendite, die ich momentan fahre, ich denke schon, dass ich es recht gut mache oder mehr gut mache als schlecht. Und wenn man das mathematisch ein bisschen fortführt und ich weiß jetzt auch, wie ich mich im Crash zu verhalten habe. Also ich habe letztes Jahr war ich wirklich mal stolz auf mich. Da habe ich fast in allen Phasen, Januar, Februar schon das Ganze gerochen. Februar dann runter zu mit Putz gefahren, vom 16. bis 18. März gut eingekauft, und wo halt viele dann auch nicht mehr einkaufen würden. Und da war ich dann so am Ende vom Jahr dann schon, habe ich schon gesagt, okay, jetzt hast du es begriffen. Wo ich vorher in 2000 war das, da war ich mehr noch mit Fonds unterwegs, und Automobilkrise oder Brexit, da habe ich doch, war ich schon alle im Markt und habe meine Aktien gekauft, aber ich habe nicht begriffen, was für eine Chance jetzt sich da gerade offenbart sozusagen. Und das war bei Corona anders. Und wenn ich nochmal so zwei, drei so Chancen habe im Leben, die nächsten 30, 40 Jahre, dann möchte ich Milliardär werden. Ja. Und ich will es aber nicht behalten, sondern ich habe gesagt, ab jetzt, Family ist irgendwo abgesichert, mehr oder weniger. Auch mit dem Momentum, was man jetzt noch hat im Unternehmen, kann mir eigentlich nicht mehr viel passieren, solange wir gesund bleiben natürlich. Aber ab jetzt ist quasi für andere Menschen helfen, pushen und vor allem auch für die Umwelt. Ja, weil ich sage, die Tiere und die Umwelt, die können sich nicht wehren. Die Menschen, die können selber für sich sorgen irgendwo. Und jetzt habe ich letzte Woche auch so ein Team aufgemacht, Dividendenmillionen und Friends. Ich habe gesagt, ich will die nächsten 10 Jahre, das mache ich jetzt öffentlich, 1 Million Bäume auch pflanzen.
Ja.
Und wenn mir jemand natürlich hilft, ja, dann geht es schneller als 10 Jahre, dann schrauben wir einfach dieses Ziel hoch. Bin aber jetzt noch am Recherchieren, über welche Plattform wir das Ganze machen. Weil da gibt es ja auch viel, wie überall, ja, diese ganzen Stiftungen, da gibt es dann auch ein bisschen hin und her Gespiele, die machen es nicht so gut, der macht es besser. Und da will ich jetzt einfach schauen, dass man nichts grundlegend falsch macht, bevor dass ich das quasi Richtung meiner Abonnenten dann pushe und dass wir da dann gemeinsam was Gutes draus machen. Genau, habe ich jetzt die Frage beantwortet, oder?
Naja, klar. Also du hast schon viele, viele spannende andere Dinge noch gesagt, die ich alle mal so ein bisschen im Kopf gerade sortiert habe. Ja, also meine Meinung ist dazu auch, ich glaube, es gibt einfache, also es gibt viele Wege, wie du reiche Menschen dann oder vermögende Menschen auch identifizieren kannst. Und meine Meinung, es gibt viel größere als mich selber, wenn ich da irgendwie ein Depot von 500.000 poste, und du willst jetzt jemand überfallen, meinetwegen. Dann brauchst du hier in Berlin zum Beispiel einfach nur mal in den Grunewald gehen, weil ich kann dir sagen, jedes dieser Häuser kostet viele, viele, viele Millionen und die Menschen, die da drin, die haben alle mehr Vermögen als ich in der Regel, ja. Also wenn du jemand überfallen willst und kriminell bist, gibt es, glaube ich, so viele Möglichkeiten, reiche Menschen jetzt zu identifizieren, ja. Und da sehe ich mich tatsächlich als überhaupt nicht reich an, maximal eben Vermögen, wie du es eben da auch bezeichnest und weiß ich nicht. Ich glaube, das gibt so viele Arten für Kriminalität, also sowas zu tun. Deswegen bin ich da auf dieser Frage oder diese Fraktion, die wirklich für kämpft, auch in Deutschland dafür zu sorgen, dass eben mehr Offenheit für dieses Thema ist und nicht diese Neidgesellschaft. Immer so ein Stück weit, wie ich mir vorstelle, du hast es gerade angesprochen, dass du Erfahrungen im Ausland gesammelt hast. Dass man ja ganz oft liest über die USA, dass da eben, weiß ich nicht, wenn da ein Ferrari an der Ampel steht, dass der Fahrer dann gefragt wird, ey, wow, geiles Auto, wie hast du das geschafft? Ja,
ja.
In Deutschland, bei mir hier ums Eck, habe ich letztens einen Ferrari gesehen, der komplett ausgebrannt ist, ja. Und das ist irgendwie so ein schönes Sinnbild für vieles, was hier ist. Was ich bei Instagram merke, mit meiner Offenheit und mit dem Profil, dass ganz viele Menschen das feiern, dass sie das inspiriert, ja, dass sie sagen, ey, das mache ich jetzt nach, und das pusht sie, ja, und diese Offenheit bringt ihn weiter. Und das ist mir tatsächlich mehr wert als sozusagen die Kehrseite, also auf diese wenigen Neider, negativen Menschen mich zu fokussieren, weil mich macht es enorm glücklich, ähnlich wie du es auch gesagt hast, ja, wenn du jetzt andere Menschen inspirieren kannst. Mich macht es glücklicher, wenn andere Menschen tatsächlich inzwischen irgendeinen Erfolg feiern, als meine eigenen Erfolge, weil ich gefühlt mich schon so daran gewöhnt habe, ja, dass mich das überhaupt nicht mehr so mit Glück erfüllt, wenn ich jetzt irgendeinen fetten Deal abschließe. Aber wenn ich jetzt irgendwie höre, dass mir jemand schreibt, ey Maurice, durch dich bin ich zu Aktien, Immobilien gekommen, und jetzt habe ich hier meine achte Wohnung gekauft und habe dich überholt, ja. Also ja. feiere ich tatsächlich viel, viel mehr, wenn ich jetzt irgendwie das nächste Ding mache. Du hast diese Auslandserfahrung, lass doch da mal drauf eingehen. Was hast du dazu beobachten können? Wo warst du im Ausland und welche Erfahrung hast du da quasi in Bezug auf diese Thematik sammeln können?
Also ich bin im angestellten Dasein, war ich viel in Skandinavien, habe da Train-the-Trainer-Programme quasi gemacht, habe mir in der Zentrale von unserem Softwarehaus damals quasi Wissen geholt und habe es dann in unseren Teams in Deutschland weiterverbreitet oder war dann auch projektbezogen unterwegs, eben Schweden, Norwegen, England. Später habe ich dann gewechselt und bin in Osteuropa unterwegs gewesen. Da habe ich dann eine Software ausgerollt. Das war eine Handelssoftware von einem Mittelständler auch in Deutschland. Da war ich quasi In-House-Consultant und hauptsächlich für die Logistiksoftware zuständig und habe eben da, also gerade Osteuropa, die Erfahrung machen dürfen, wie schön chaotisch, aber halt aktiv die Leute an Themen rangehen. Ja? Wo ich zum Beispiel sage, der Deutsche, der plant erstmal und plant und macht seine Deadlines, da hat der Kollege in Bulgarien schon lange angefangen. Der hat der Thema MVP und so, der hat sein Produkt schon auf der Strecke, ja, wo wir noch überlegen, was alles schiefgehen könnte. Und da ich, wenn es dann immer heißt mit Diskussionen mit Ausländern oder sonst was, ich sage, ich sehe die Unterschiede, klar, aber ich sehe halt die positiven Unterschiede. Ich sehe, jedes Ländchen, jedes Völkchen ist ein bisschen anders, aber wir müssen genau die Unterschiede halt schätzen und das Positive rausziehen. Und das habe ich gemacht. Also gerade Osteuropa, super liebe Leute, Gastfreundschaft ohne Ende, also das war Familie. Und es war ja auch nicht immer einfach für die Leute, weil da kommt jetzt einer vom Konzern aus Deutschland, der stülpt uns die Software drüber, denen wird ins Geschäft reingeschaut, wir sind bei denen in den Geschäftsräumen. Das ist ja auch nicht einfach für die Geschäftsführer und sonst was, wenn dann so ein Junior-Consultant daherkommt, der dann alles auf einmal vorschreibt oder halt, ich habe immer versucht, eben nicht vorzuschreiben, sondern sagen, hey, wie macht ihr das? Lernen wir voneinander, ich mache auch nur meinen Job. Ja, und da hat es dann immer funktioniert. Also wenn man eben nicht mit der Holzhammer-Methode, sondern eben einfühlsam, und das war sehr, sehr spannende Zeit. Und eben Asien war auch interessant. Sehr fleißige Leute, tolle Leute kennengelernt. Auch kennengelernt, dass man in Asien, ich war in Chongqing, das ist ja nicht so bekannt oft, ist aber angeblich, wie man es halt rechnet, mit die größte Stadt auf der Welt. Ist eine Industriestadt, Bergstadt, da hängt immer die schwarze Dunstglocke drüber, sehr viel Motorräder und Autos werden da, glaube ich, gebaut, und wir haben damals da auch Fertigungssoftware eingeführt und Finanzsoftware mit chinesischen Partnerfirmen, und es war eine sehr coole Zeit. Da ist eben auch, weil du vorhin Kriminalität angesprochen hast, da bin ich durch diese 30 Millionen Stadt nachts gelaufen, weil ich noch Hunger gekriegt habe, bin an den Straßengrill, und da waren da hast du keine Angst. Also da sage ich auch, egal wohin du gehst, es gibt immer Gut und Böse. Ja. Also nur positive Erfahrungen gemacht. Und was ich auch interessant fand, dass wir uns da in China, in dieser Millionenstadt, dann wirklich, da gab es fünf fünf so Locations, Restaurants, wo sich dann wirklich die ganzen internationalen Manager und so weiter getroffen haben. Also da ist man dann schon auch in Kreise reingekommen, da hast du dann mit einem SAP-Manager, da saßt du dann abends beim Bier. Ja, einfach, weil es diese fünf Locations gab und sich da alle Internationalen getroffen haben, also so die 1000 Leute von den 30 Millionen Chinesen dann. Und das fand ich auch spannend, ja. Kontakte, die ich da geknüpft habe, wo wir dann auch Folge-Events noch gemacht haben. Also meine China-Zeit hat dann dazu geführt, dass ich privat ein Jahr später mit so einer Truppe von 5 oder 6 waren wir nach Tibet gegangen bin. Für 3-4 Wochen, glaube ich, waren wir. Und da sind wir wirklich so Bergwanderungen gemacht und hoch aufs Kloster mit den Mönchen gegessen, auf den Jack dann geritten und so. Also es war schon eine coole Zeit.
Ja, mega. Erinnert mich so ein bisschen daran, ich habe irgendwann mal mein Lebensgrundsatz geändert und sage, ich versuche immer mehr das Leben wie ein Spiel zu sehen. Und das bedeutet, dass ich nicht immer nur ein Level spielen will in diesem Computerspiel namens Leben, ja, sondern möglichst viele Levels ausprobieren möchte. Und das, was ich beobachte, ist, dass die meisten Menschen tatsächlich nur wenige Level in ihrem Leben spielen. Und das, was du gerade erzählst, das finde ich so geil, weil du hast halt so unterschiedliche Levels schon gespielt, ja, also Skandinavien, Level Skandinavien, Level China und die Erfahrung, ja, also da beneide ich dich sehr drum. Da war ich immer in der Vergangenheit nämlich so feige. Ich war immer während des Studiums bin ich in Berlin geblieben und während des Abiturs habe ich auch kein Auslandssemester gemacht. Also das ist tatsächlich so ein Punkt, den ich ganz stark bereue. Klingt so krass, ja, aber wo ich schon sage, das war ein großer Fehler in meinem Leben, dass ich das nicht früher angegangen bin, dieses ganze Thema Auslandserfahrung und das... Ich sehe dich ja hier, ne? Und wenn ich so dieses Funkeln in deinen Augen da sehe, wenn du davon berichtest, da wird mir das nochmal bewusst, ja.
Ja. Nee, ich finde, das ist für jeden, kann man, glaube ich, jedem jungen Menschen raten, der jetzt noch nicht gebunden ist mit Familie oder schon tief im Konzern, sage ich mal, steckt. Probier dich aus, geh in die Welt, schau da verschiedene Kulturen an, schau da verschiedene Länder an und folg auch ein bisschen so deinen, ja, das, was in dir drinnen ist, wofür du brennst, weil ich glaube, wenn du irgendeinen Job machst, nur um Geld zu verdienen, so was man in Deutschland halt gelernt kriegt, ja, das ist ein guter Job, ja, mach irgendwo auf Banker, dann versandet man oft oder merkt es erst zu spät, dass man eigentlich was anderes hätte machen wollen und da habt ruhig das Vertrauen in euch selber, also ich glaube, so eine gewisse Zeit im Angestelltentum ist sicher sinnvoll, weil man halt viel, viel Weiterbildung noch kriegt und sich auch ein bisschen messen kann und auch dann merkt, hey, ich kann Gas geben, da bin ich besser, da bin ich schlechter. Und aber dann sollte man schon früh schauen, was will ich eigentlich machen und dann auch den Mut haben, den Absprung zu schaffen. Mhm. Wobei ich mich da auch eigentlich, ich weiß das Thema, aber ich kann mich eigentlich nicht dafür rühmen, weil bei mir war es auch extern getriggert, muss ich auch sagen, wo man dann auch wieder auf die Dankbarkeit kommt. Ich war eben angestellt irgendwo 7 Jahre, also könnte man schon böse sagen, versumpft. Ja, man sagt ja heute immer alle 2 Jahre wechseln wegen Gehaltssprünge und immer was Neues und so. Aber ich bin ja auch in der Firma damals ein bisschen aufgestiegen, hatte ein kleines Team, jetzt keine große Personalverantwortung, sondern eher fachlich. Hatte auch Produktverantwortung für den Automobilbereich, haben wir da ein Zusatzprodukt gebaut. Und aber irgendwann hatte ich da eben dann so die Phase, da lernt man dann nichts Neues mehr und dann ist es ein Trott und dann muss man raus, da braucht man was Neues. Und dann eben auch mit einer ehemaligen Praktikantin damals gesprochen, mit der ich privat auch unterwegs war. Und die hat dann mich da gleich am Schopf gepackt und hat dann gesagt, hey Mensch, willst du nicht mal mit meinem Chef reden und so? Und dann sage ich so beiläufig ja. Und dann zieht's ihn so in den Bildschirm rein, so quasi von Skype und dann so live so ein Vorgespräch geführt. Und dann eine Woche später auch ohne, doch, wir haben für die Personalabteilung haben wir eine Bewerbung gebraucht, aber im Prinzip hätten wir es nicht gebraucht. Ja, wir haben dann uns wirklich eine Stunde war angesetzt und dann haben wir uns 3 Stunden unterhalten. Und das war dann auch so für mich gefühlt wie so ein Heimkommen, weil Ich war in diesen ersten 7 Jahre in der Zeit, war ich in Franken unterwegs. Und da war es dann auch ganz anderer Dialekt. Und man hört es ja, ich bin jetzt kein gebürtiger Franke, sondern eher ein bisschen weiter unten in Bayern. Und dann war das so von der Sprache auch so ein Heimkommen. Ich habe mich super mit diesem Chef verstanden, 3 Stunden gequatscht. Und dann irgendwie so Zeit schon rum. Und ja klar, wenn du Bock hast, ja, dann machst du mit uns. Und dann habe ich da eben knapp 2 Jahre da international dieses Osteuropa und Asien gemacht. Und dann kam nochmal ein externer Trigger. Ja, das war meine.
Sorry, das war diese 2 Jahre, das war dann schon auf selbstständigen Basis oder wie war das?
Nee, das war noch angestellt als
Ach, war.
Inhouse-Consultant damals,
Okay.
genau. Und es war auch eine andere Software, auch ein neuer Aspekt für mich, nochmal viel lernen und eben das mit China. Und dann kam der nächste externe Trigger, das ist meine Frau, damals Freundin, ja, kennengelernt. Und dann war uns irgendwann die Fernbeziehung zu doof. Und dann habe ich gesagt, okay, cut. Ich gehe nach Würzburg. Sie hatte damals in Würzburg studiert. Und dann kam wirklich ein Partner von meiner ersten Firma, der gesagt hat, Mensch, ich weiß, du hast dich im Markt gesetzt und gibst da Gas. Kannst du nicht meine Leute coachen? Und so ging es dann los. Erst ein halbes Jahr vorher, aber ich habe jetzt durcheinander gebracht, ein halbes Jahr vorher im Nebenerwerb, habe ich dann die Leute Samstag und abends gecoacht. Und 2009 war es dann, da bin ich quasi dann in den Vollerwerb, in die Gründung rein, habe bei der IHK noch ein paar Schulungen gegeben, noch helfen lassen mit Businessplan und so weiter. Und dann habe ich Gas gegeben. Und seitdem bin ich selbstständig, fast nur im Homeoffice. Und bin in meinem goldenen Käfig sozusagen.
Und was jetzt bist du quasi selbstständig als Coach? Was coachst du denn?
Nee, ein Coach war wirklich nur die
Ah ja.
Anfangsphase, wobei es heute auch noch teilweise so Schulungen sind, eben alles, was Softwareentwicklungszyklen sind, also agile Softwareentwicklung, so Jira, diese Produkte, einfach Teams zu helfen, jungen Teams zu helfen, da Struktur reinzubringen, ein Produkt zu strukturieren, auf die Strecke zu bringen oder Delivery Management zu machen. Oder dann auch den Mitarbeiter an der Software zu schulen, die wir gebaut haben. Also entweder wir selbst oder eben dann im Partnerumfeld. Also heute ist es so, ich bin selbstständiger Einzelunternehmer. Das ist eben mein goldener Käfig, wo ich auch, sage ich ganz offen, noch sehr viel Zeit gegen Geld tausche. Die zweite Komponente, die auch immer mehr wächst, auch ist gerade mit ein, zwei, drei sehr engen Partnerunternehmen, wo man so kleine eigene Produkte langsam wachsen lassen. Ja, das ist jetzt so nichts groß, was man verkaufen kann, aber wir versuchen immer, wenn wir eine Kundenanforderung umsetzen, da eine Plattform für irgendwie B2B, wo so Kanban-Behälter rumfliegen in der Welt, dass wir die gleich so allgemein bauen, dass wir die dann irgendwie wiederverwenden können. Und da gerade so ein Schweizer Kollege, der hat dann auch ein Team in Indien und in Tunesien, mit denen wir zusammenarbeiten. Das wächst immer mehr zusammen. Und das möchte ich eigentlich so wie in der Musik, ja, den goldenen Käfig, Decrescendo, glaube ich, heißt es ja, und Crescendo, das Unternehmertum hochfahren mit ihm. Und genau, also heute ist es zu Hause, ist der goldene Käfig Entwicklung und Beratung. Und mit dem Unternehmer, da geht es halt dann um Produktverantwortung und die Steuerung von den Kollegen im Ausland im Prinzip, dass wir nur noch Konzept machen und die Entwicklung läuft im Prinzip in Indien oder Tunesien.
Ja, ja, ja. Ja, das ist spannend, ne? Also was du schon sagtest, Zeit gegen Geld und dann als Coach tauschst du das ja fast immer, ja. Sei denn, du digitalisierst es. Ich glaube, es gibt nur einen Coach auf der Welt, der Milliardär geworden ist und das ist Tony Robbins.
Ja.
Und Tony Robbins nimmt, glaube ich, 100.000 Dollar die Stunde. Und der, ja, also.
Marista, da müssen wir noch ein bisschen Gas geben, wenn wir da
Da müssen
hingehen.
wir noch ein bisschen Gas geben, ja. Nee, aber ich glaube, es war mal wichtig zu verstehen, so ein Stück weit auch, wie dein beruflicher Kontext ist. Du hast vorhin gesagt, ja, vom Angestellten in die Selbstständigkeit bis zum Unternehmer. Woran unterscheidet sich der Unternehmer zu dem Angestellten aus deiner Sicht?
Ja gut, der Unternehmer, der baut.
Ich meine, der Selbstständige und der Unternehmer, ne? Die
Ja,
beiden.
gut, der Selbstständige, der ist der vielleicht ein bisschen egoistischer seine Zeit verkauft, ja, aber halt eben wirklich seine Zeit. Und der Unternehmer, der baut halt Frameworks, ja, der schaut, dass er eigentlich nicht mehr seine Zeit verkaufen muss und dass die Bude ohne ihn läuft. Das ist ja das irgendwo das Ziel. Und klingt jetzt nach Ausrede, aber bei uns ist es wirklich so. Also meine Selbstständigkeit zeichnet sich dadurch aus, dass ich eben diese Entwicklungs- und Beratungsleistung mache. Wir haben sehr komplexe Projekte. Also ich nehme gern solche Knacknüsse, da wo sich kein anderer rantraut. Also haben wir damals bei einem großen Automobilhersteller auch im Kern Fertigungsplanung geschrieben, das keiner machen wollte. Eben da war ich dann auch in Schweden, habe mir da wieder von dem Guru ein paar so Konzepte reinpressen lassen. Wir haben es dann in Deutschland umgesetzt. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, genau, aber durch diese Komplexität ist es bei mir so, dass ich da jetzt keinen Junior dran setzen kann. Ja, oder ich habe auch eine meiner Tätigkeiten ist bei mir jetzt auch, das ist immer nachts, das weiß ich und das leiste ich auch so. Das ist Monatsende, wo ich in Richtung einer Aktiengesellschaft einfach die Zahlen ermittle und die deutschen Zahlen dann quasi, sagen wir ein bisschen was, Richtung Schweiz runterschiebe. Und das geht dann relativ schnell auch an irgendwelche Börsenmeldungen oder sonst was. Und sowas gebe ich nicht aus der Hand, kann ich nicht machen. Und dann habe ich ja in den 10 Jahren Selbstständigkeit auch irgendwo noch, ich nicht, aber die Frau 2 Kinder bekommen und Family. Und da verschieben sich natürlich die Prioritäten auch. Und ich habe so eingangs auch gesagt, jetzt kommt langsam die Phase, wo die Kinder nichts mehr von einem wissen wollen, zumindest die Große langsam. Die verliert sich in den Büchern, was wir gut finden, manchmal nicht so, wenn sie gar nicht mehr zum Essen kommt. Aber da gibt es dann auch wieder mehr Freiheiten und da wird es dann auch wieder Gas gegeben. Genau.
Ja, cool. Dann haben wir so einen kleinen Eindruck bekommen über deinen beruflichen Werdegang, was ja auch sehr spannend ist, wie du eben sagst, ne, dieser ganze Weg vom Angestellten in die Selbstständigkeit, bis als Ziel eben Unternehmer irgendwann zu sein, der eben es auch schafft, sich aus gewissen Dingen rauszuziehen, ja, gewisse Dinge durch Frameworks, wie du sagst, zu automatisieren. Lass uns mal über deine Passion sprechen. Ich habe das Thema nur jetzt mit reingebracht, weil es, glaube ich, wichtig ist zu verstehen, wie dann jemand auch ein entsprechendes Depot aufbaut. Wenn wir gesagt haben, okay, du hattest im Mai Dividendeneinkünfte von 2.584 Euro. Der Mai ist, ich weiß nicht, wie viele deutsche Anteile du hast im Depot, aber es ist ja so ein klassischer, glaube ich, deutscher Dividendenauszahlmonat und deswegen relativ hoch. Kannst du grob sagen, mit wie viel du rechnest auf ein Jahr gesehen an Dividendeneinkünften? Könntest du davon schon leben?
Ich sage mal so, jetzt Stand heute nicht, weil ich natürlich vom Unternehmen her, ich habe ja Steuervorauszahlungen, die würden mich ja killen. Ja, wenn ich jetzt heute aufhöre, dann würden mich ja die Steuervorauszahlungen killen, weil ich immer sage, ich mag ja kein Cash. Also muss ich jetzt vorsichtig sein. Das ist natürlich keine Empfehlung für jemanden, der anfängt. Ja, Notgroschen, absolut wichtig. Ich sage heute mit dem Cashflow, was ich habe aus Unternehmen, aus Dividenden, aus anderen Quellen, ich will keinen Notgroschen. Also mein Notgroschen ist, also ich plane meine Liquidität über die Konten hinweg auf 100 Euro runter und da werde ich auch immer besser. Ich habe jetzt auch nochmal einen Kredit umstrukturiert, da hat sich dann wieder was verschoben, aber das passt im Prinzip. Und da, also ich sage immer, jeden Euro, den ich finde, den ballere ich an die Börse, ja, oder vielleicht zukünftig jetzt in Immobilien, wenn ich dann ein bisschen mehr lerne.
Ich denke, das, was du gesagt hast, steht ja nicht in dem Lehrbuch, ne, zu sagen, kein Notgroschen. Aber ich denke, wenn man mehrere Einkunftsklassen hat, ja, dann ist ja dieser Notgroschen auch nicht ganz so wichtig, wenn ich weiß, okay, pass auf, nächsten Monat kommen von 4 Kanälen Einkünfte.
Genau.
Na klar kann da mal einer wegfallen, ja, oder die Geschäftsidee geht nicht gut, aber dass alle 4 auf einmal wegbrechen, na, das ist ja nun wirklich sehr unrealistisch und dementsprechend, warum dann eben auch groß irgendwelche Cash-Reserven aufbauen.
Du hattest ja nach dem, mit was ich rechne im Jahr gefragt. Ah, ja. Also letztes Jahr, ich habe einen Post dann irgendwann gemacht, da habe ich auch mit mir gerungen, da habe ich gewusst, da kriege ich wieder Schimpfe von der Frau. Da habe ich die Jahresdividenden auch für die letzten Jahre gepostet. Und letztes Jahr war ich, glaube ich, bei 28,5.
Ah,
Da waren schon ein paar Streichungen eben drin, Corona, da waren auch ein paar drin, die dann wirklich komplett pausiert haben, wie eine EPR oder eine Tanger, die dann mal 2 Quartale nicht gezahlt haben. Tanger zahlt wieder, auch eine der größten Positionen bei mir. Und dieses Jahr, ich bin konservativ rangegangen, habe gesagt, es wird noch ein paar Streichungen geben, weil dieser Einschnitt oder dieses Durchrütteln von der ganzen Logistikkette weltweit, das ist noch nicht verdaut, meiner Meinung nach. Und Corona war ja auch nur für manche ein willkommenes Schild, das man oben draufpacken oder auch draufkleben kann auf die ganze Situation, die wir haben. Es war ja vorher schon jahrelang heiß gelaufen und viele haben immer gesagt, der längste Bullrun ever. Und ich bin immer positiv. Ich sage, es geht immer irgendwo weiter. Und diese Einschnitte, die man manchmal hat durch so Krisen, die sind, wenn man in 30 Jahren vom Berg runterschauen, dann sind das so Straßengräben. Ja, dann interessieren die keine mehr, außer halt in der eigenen Rendite, ob du jetzt auf der Straße gekauft hast oder im Straßengraben. Das macht natürlich dann schon was aus. Aber jetzt als negativ macht es nicht viel aus. Also ich habe dann konservativ gesagt, okay, ein paar Streichungen, ein paar werden vielleicht wieder erhöhen, machst 30 oder was. Aber laut aktueller Hochrechnung, denke ich, werde ich so zwischen 33 und 34 müsste ich einlassen dieses Jahr.
Das klingt danach, dass du sehr gut darüber Buch führst und sehr strukturiert deine Zahlen im Griff hast. Ist das richtig?
Ich denke ja, also wie gesagt, so wie man es im Unternehmen oder Kontenschema, wie es die Leute immer nehmen, wie ich es da habe ich es auch bei den Dividenden, also auch meine Käufe. Ich habe viele Portale getestet in den letzten Jahren und habe irgendwann aber dann natürlich auch was Eigenes gebaut. Jeder baut sich vermutlich irgendwann was Eigenes. Bei mir ist es ein Google Spreadsheet, wo ich die wichtigsten Kennzahlen, für mich die wichtigsten Kennzahlen aufgenommen habe, wo ich reinschreibe, wie groß ist meine Position? Wann habe ich zuletzt gekauft? Die Dinge fließen auch bei mir in den Algorithmus mit ein, der mich dann zum Beispiel davor schützt, eine starke Dividendenaktie zu oft zu kaufen. Ja, oder eine Position zu groß. Also da habe ich dann Mali quasi drauf. Da habe ich Negativpunkte drauf. Und so rotiert das Ganze, also dieser, ich nenne das ein bisschen Rebuy oder Reinvestor-Algorithmus. Der Plan ist auch, weil ich aktualisiere die Kennzahlen über Skripte im Internet. Da gibt es auch viele kostenlose Quellen. Dann wird wieder eine abgeschaltet, muss das wieder ein bisschen umprogrammieren. Und um mir das alles zu sparen, möchte ich eigentlich, und wenn es nur für mich selber ist, irgendwann das in eine Plattform gießen. Das sind auch erste Sachen da. Für mich und Freunde, die eben genau das Gleiche haben. Also wenn du ein breites Depot hast, viele Aktien und dich jeden Monat fragst, wo steckst du den neuen Cashflow jetzt hin? Wo ist er am besten aufgehoben? Und da gebe ich auch zu, da werden auch wieder welche die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Also die bin ich sehr renditeorientiert. Ich prüfe natürlich die Qualität vom Unternehmen. Ich schaue das Management, ich lese in die 10K-Berichte rein, ich höre in den Earning Call rein, aber ich bin jetzt nicht der Analyst vom Herrn, wie man sagt. Ja. Also das ist jetzt nicht mein Steckenpferd, die Analyse zu machen, weil ich sage, eine Coca-Cola, die schon zigtausendmal analysiert wurde, die muss ich kleiner Popel nicht mehr analysieren. Da denke ich, kann man sich mehr oder weniger auf die Zahlen verlassen, die man im Internet findet oder die man sich halt auch kaufen kann, wenn es um komplexere Kennzahlen geht. Und da habe ich mir so mein Instrument zusammengebastelt und da führe ich natürlich dann auch Buch, was reinkommt. Ja, also einmal die Hochrechnung, die Vorschau. Ich habe sehr viele US-Zahler drin, die quartalsmäßig zahlen und die habe ich quasi so verschoben, dass ich halt monatlich meinen Cashflow aufbau. Und deine Frage vorhin mit dem deutschen Dividendenberg, ich würde da sagen, im März geht es langsam los, April, Mai sind die Hauptmonate und dann hebt sie ja ab. Das mag ich nicht, ja. Und deshalb habe ich irgendwann 2015 bis 2017, würde ich schätzen, das müsste man sogar in diesem Jahresbericht bei mir sehen, habe ich dann angefangen, diese ganzen deutschen Berge abzubauen und auf das Jahr zu verlagern. Natürlich ist es Augenwischerei, manche kritisieren dann auch, kostet dann mehr, weil sie öfter auszahlen und so. Aber gerade in Amerika ist ja das gang und gäbe, diese Quartalsauszahlung. Und mir gefällt es einfach besser, ja. Es ist ja auch immer positiv. Ich mich freue über jede Dividende. Nvidia habe ich jetzt, da ist es ja publik, was ich habe ich ja gepostet als beste und schlechteste Aktie, was ich habe. Ja, beides geht zugleich. Da habe ich mich jetzt auch geärgert ein bisschen, weil die Dividende von 3,51 Euro am 1. Juli kam, Wertstellung, und nicht mehr im Juni. Weil im Juni, da waren es dann 2.996 und ein paar zerquetschte. Und so hätte ich heute die 3.000 geknackt. Aber jetzt muss ich noch ein bisschen graben, ja, muss ich noch ein bisschen laufen im Hamsterrad. Das ist dann wieder klappt.
Okay, also 3.000, da warst du noch nie, oder was? Das ist so ein Meilenstein?
Nee, ich bin jetzt wieder über 3.000 und ich bin es noch nicht in jedem Monat, klar, aber es ist jetzt wie die Tide, die langsam steigt. Ja, es werden jetzt immer mehr Monate, denke ich, auch irgendwann über 3.000 gehen. Ich sage mal nächstes Jahr vermutlich, weil dieses Jahr habe ich auch schon wieder gut zugekauft. Ich war früher einmal oder zweimal über 3.000. Das war aber dann die Kombination in dieser Umstiegsphase. Der deutsche Berg war noch da, plus die ersten Quartalsdividenden obendrauf. Und dann bin ich mal ein, zweimal drüber gestochen. Aber ansonsten war es jetzt eigentlich immer weniger. Ja.
Du hast jetzt da was angesprochen, also ich staune, ja, also deine bescheidene Antwort, ist ja, da muss ich wirklich schmunzeln, weil die Antwort ja mit das Krasseste ist, was man sagen kann da drauf, ja, also auf die Frage, naja, hast du deine Zahlen im Blick, die Antwort zu geben? Ja, geht so. Also ich habe natürlich mal sämtliche Tools durchprobiert und dann habe ich mein eigenes Tool entwickelt, was halt noch viel geiler ist. Ja? Und ein Algorithmus weist mich darauf hin, den ich selber programmiert habe, wann ich was zu tun habe und so weiter. Also das klingt ja wahnsinnig gut. Es deckt aber ein Problem, was ich nämlich langsam auch habe. Und da die nächste Frage auch an dich. Wie viele Positionen hast du denn im Depot? Und die Frage, wie du sie überwachst, habe ich jetzt verstanden. Du hast dir da so was Eigenes auf die Beine gestellt. Aber tatsächlich, bei mir sind es, ich weiß gar nicht wie viel, aber es sind über 90 Positionen inzwischen.
Das ist stark.
Und weil ich immer so gerne Unternehmensaktien kaufe und immer wieder mich neu verlieben kann, was aber nicht gut ist, glaube ich. Wie viele Positionen hast du und wie setzt du dir da auch Reglementierungen?
Also die Anzahl der Positionen bei der letzten Zählung im großen Depot, im Dividend Senior nenne ich es ja, das waren glaube ich 78. Plus dann habe ich noch ein paar fachfremde Sachen drin, erkläre ich auch gleich warum. Das sind dann so einzelne Optionsscheine, mit denen ich so Erholungsphasen gefahren habe. Jetzt von Corona raus habe ich zum Beispiel einen Optionsschein auf Sixt gekauft. Oder jetzt, wo Amazon so lang seitwärts gelaufen ist, habe ich einen Optionsschein auf Amazon gekauft. Oder wo Alibaba dann runtergehauen worden ist von der Regierung, habe ich halt Alibaba gekauft. So Dinge sind da mit drin. Also das verfälscht natürlich die Rendite ein bisschen. Aber das ist vom Volumen her so klein, dass es für mich okay ist. Ja, und ich muss jetzt auch keinem da bis zum letzten Cent Rechnung legen, auch wenn ich es manchmal doch mache in meinen Beiträgen. Also 78 im großen Depot, um auf die Frage zurückzukommen. Dann habe ich noch dieses Power Depot, nenne ich es, oder Growth Depot. Da habe ich mal angefangen mit 15 Positionen. Die sind aber jetzt leider auch schon wieder gewachsen auf 25. Da bin ich auch ganz offen. In dem Growth Depot, da bin ich, also da investiere ich auch sehr blauäugig. Ich schreibe es auch immer hin, bitte nicht als Empfehlung sehen, macht's mir nichts nach, weil da geht's wirklich, da spiele ich auch ein bisschen so die Psychologie mit von der Börse. Ja, da sage ich, wenn es halt dann so eine PayPal oder so eine Alibaba runterhaut oder eben aufgrund von Ängsten von anderen, dann ist halt bei mir wieder der Moment, dann gehe ich rein. Aber halt nicht mit so einer großen Position wie im Hauptdepot, sondern mit so einer sogenannten Scout-Position. Das ist bitte jetzt auch, das soll nicht arrogant klingen, aber bei mir ist so eine Scout-Position eher klein. Das ist halt so 1.000 Euro dann, wo ich einfach mal einen Fuß dann drin habe, weil in dem Moment, wo ich es dann kaufe, setze ich es mir auch in andere Watchlisten, beobachte das ganz anders und beschäftige mich dann intensiver mit dem Unternehmen. Und da bin ich auch ganz ehrlich, also da ist nicht sehr viel an Analyse. Also ich schaue, was gibt es für einen Newsflow, wie sind die Kennzahlen, wie sind die Diskussionen auf Seeking Alpha, ist für mich sehr wertvoll, würde ich auch jedem empfehlen, nicht nur eine Analyse zu lesen und ein bisschen Kennzahlen anzuschauen, sondern gerade in Amerika oder international diese Diskussionen, weil du dann dieses Pro und Contra oder immer zu sagen, wenn du ein Unternehmen kaufen willst, was denkt mein Gegenüber? Es ist ja nicht so, dass dir die Börse den Titel verkauft, sondern es verkauft ja ein anderer Mensch oder meinetwegen irgendein Institutioneller. Aber was hat der für eine Intention, jetzt gerade im Moment zu verkaufen? Bin ich vielleicht falsch? Wo ist der Fehler? Ich bin da fast schon ein bisschen versaut. Was ich immer mache, wenn ich ein Unternehmen kurz vorm Kauf, dann gehe ich immer in Google so, Unternehmensname Skandal, ja, oder Unternehmenskritik und schaue, gibt es von dieser Flanke noch irgendwo, wo ich so ein Defekt finden kann. Ja? Und ja, da sind es eben 25 Positionen mittlerweile im Junior- oder Starterdepot, was eigentlich die Story ja vom Instagram jetzt bei mir gewesen wäre. Da sind es jetzt, glaube ich, 12 Monate. Da müssten es jetzt auch schon so 16 bis 18 Positionen sein. Da habe ich die Strategie, 2 Jahre lang Erstpositionen zu kaufen und dann langsam aufzustocken. Ja, also ich finde jetzt gar nichts mehr. Wenn jetzt alle diese 24 Unternehmen super laufen, dann würde ich mir eher wieder eins suchen, das gerade eine Genickwatsche bekommen hat vom Markt, ja, weil es halt ein schlechtes Quartal war. Das ist ja immer, wenn man länger dabei ist, dann ist es ja immer so, es wird ein Wachstum von 15% erwartet und jetzt wird 14% gemeldet und die Aktie fällt um 20%. Das ist übertrieben gesagt, ja. Und dann sage ich mir, okay, Dankeschön für den Rabatt. Ja. Ist natürlich nicht immer so einfach. Also es ist natürlich vorn dran auch schon viel beobachten und Kennzahlen zusammentragen. Also ich scoute eigentlich sehr lange, gerade im Dividendenbereich, bevor dass ich dann wirklich zuschlag. Ja, also es gibt so eine Danaher oder so eine Whirlpool, die scoute ich schon ewig, die habe ich nicht, ja, weil die einfach wie eine Schnur von links unten nach rechts oben laufen. Aber dann gibt es halt andere, die jetzt auch in der Kritik stehen, wie meine Tabakaktien, die halt dann eben diesen Knick haben, die eigentlich vom Kurs ja nur runterfahren. Und da gehe ich halt dann auch mal rein. Also ich gehe da gerne ins Risiko. So, das war es wieder ein bisschen ausufernd.
Ja, nee, super, 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 super spannend. Du hast gesagt, einmal du wartest oftmals lange. Es gibt ja diesen Satz, der beste Zeitpunkt ist immer jetzt für einen Aktienkauf, ja. Jetzt bei so einer Danaher, die du da angesprochen hast, da wäre das tatsächlich so gewesen, dieser Satz. Bei anderen ja auch eben nicht, ne? Wo du eben sagst, naja gut, die schaue ich mir halt an. Und wenn sie dann, wie war dein bayerischer Ausdruck, abgewatscht werden, glaube ich.
Richtig, ja.
dann schlage ich dazu. Also du bist da schon erstmal lange in der Beobachtung. Warum denn?
Da muss man jetzt differenzieren. Also habe ich wahrscheinlich falsch ausgedrückt. Also bei Dividenden oder bei Value-Unternehmen ist meiner Meinung nach der Einstieg sehr viel wichtiger. Weil ich ja dann sage, das ist so Warren Buffett. Ja, ich will den Euro oder den Dollar für 50 Cent kaufen. Weil eben diese Unternehmen nicht mehr so stark wachsen wie die Großunternehmen. Und deshalb muss ich meinen Renditepfeil eben drehen oder steiler machen, indem ich weiter unten vom Wert oder vom fairen Wert des Unternehmens einkaufe. Man muss ja immer für jemanden, der jetzt neu dazukommt, immer sagen, dass man sich bewusst wird, das, was wir an der Börse sehen, die Aktienkurse, das ist der Preis. Das ist der Preis, den der Markt oder die Summe der Marktteilnehmer diesem Unternehmen gibt. Das ist aber nicht der Wert. Ja? In dem Preis sind ja diese ganzen Ängste oder Hype und alles mit drin. Aber der Wert, gibt's auch tausende Verfahren, ist halt ein anderer. Und ich versuche halt schon im Value- oder Dividendenbereich den Wert festzustellen, also den Fair Value rauszubringen und dann kaufe ich drunter. Ja, oder es gibt dann auch Unternehmen wie die Großen, die Aristokraten, wie eine Coca-Cola. Da weiß man, die hat diesen Wert, die liefert diesen Cashflow, die liefert diese Steigerungen und deshalb wird halt die auch immer mit einem höheren KGV gehandelt, als sie eigentlich wert wären. Da kann man sich dann auch irgendwo wieder ein bisschen ein Stück drauf verlassen. Also da reicht es mir dann auch aus, wenn sie unter dem normalen KGV und nicht unter dem fairen KGV sozusagen gehandelt wird. Bei Großunternehmen aber, da ist es so, da würde ich behaupten, ist dieser Einstieg nicht so wichtig, weil ich ja diesen Renditepfeil oder den Wachstumspfeil, der ist ja von Haus aus schon viel, viel steiler. Und da macht es dann über meinen Horizont, zumindest über 20, 30 Jahre, nicht so viel aus, ob ich jetzt irgendwann hoffentlich 10.000% Rendite mit dem Unternehmen mache oder 10.500. Ja. Und ja, deshalb eben diese Stocking-Phase. Und bei Dividendenaktien muss man halt auch sagen, wenn man jetzt abwartet und unter dem fairen Wert kauft, dann kaufe ich mir eine höhere Stammdividende schon ein, eine persönliche Dividende, die dann auch viel stärker wachsen kann über das Dividendenwachstum, als wenn ich jetzt reingehe, wenn mein Unternehmen 1,5% Dividende, das brauche ich nicht groß in Dividendendepot. Mhm. Aber jetzt, wenn man gerade bei Corona, wo es das runtergehauen hat, habe ich da dann so Klassiker, die größte REITs teilweise, wie eine Simon Property, die habe ich halt eingekauft mit 15% Dividendenrendite. Leider auch zu wenig, wie es halt immer ist, aber da habe ich es halt wirklich am Tiefpunkt. Das wurde auch einmal kritisiert, weil ich dann von FastGraphs, das ist eine Software, die ich gerne nutze, sieht man dann die grünen Punkte, wo man eingekauft hat. Und mein grüner Punkt ist halt viel stärker unter der Kurslinie, die man sieht. Und dann hat jemand gesagt, ja, das kann ja gar nicht sein, der Kurs war ja viel höher. Dann habe ich gesagt, aber intraday habe ich in dem Moment wirklich fast den Tiefpunkt erwischt. Ja, leider ist es nicht immer so. Also das Thema Market Timing stimmt schon. Ja. Also man erwischt es nicht immer. Also Market Timing, man erwischt nie den tiefsten Punkt. Aber ich bin schon der Meinung, man kann die Unternehmen günstig kaufen. Gerade die Value-Unternehmen, die Dividendenwerte, weil man die einfach besser einschätzen, besser bewerten kann. Also jetzt so eine Großmaschine, da wo man vielleicht die Umsätze kennt, aber noch nicht weiß, wann wird sie profitabel, wird sie überhaupt profitabel oder ist es so eine Sternschnuppe, die mal kurz glüht und dann eben weg ist.
Jetzt hast du davon gesprochen, dass es, weiß ich nicht, unzählige Bewertungsverfahren gibt. Kannst du kurz erklären, wie du quasi so ein Unternehmen auf den Blick bewertest? Oder sind das auch deine Tools, Algorithmen und so weiter? Oder?
Ja, das ist jetzt genau, du merkst es so im Gesicht, sagst du so, oh weh, jetzt geht's ins Kritische rein. Da wäre jetzt zum Beispiel der Michael von Alle Aktien, ja, der hat da viel einen besseren oder einen höheren Anspruch, wissenschaftlicher, oder auch der Prof, der wäre jetzt da super für die Frage. Da bin ich auch ganz ehrlich, ich bin da kein Guru. Ja. Ich hab diese zwei Aspekte mit eben selbstständig Unternehmertum und eben schon lange an der Börse, und beides zusammen ist sehr erfolgreich bei mir, aber ich bin jetzt nirgendwo der Superexperte. Das schreibe ich auch immer irgendwo hin, immerhin. Und also ich verlasse mich da wirklich ein bisschen auf die Tools, die ich mir eingekauft habe, und kann halt da die verschiedensten Bewertungsmethoden durchschalten und damit arbeiten. Und bei mir ist also der erste Blick, wenn ich eine Idee irgendwo kriege, eine Unternehmensidee, ist eigentlich immer auf FastGraphs. Wie steht das Unternehmen in FastGraphs da? Ist ähnlich wie der Aktienfinder. Sehe ich einfach grafisch, wie ist es gewachsen, wie sind die Analysten, was schätzen die, wie gut sind die Analysten wieder, wie gut lagen die in der Vergangenheit, haben die immer getroffen, haben die zu wenig, zu viel geschätzt, eben wie ist Umsatzwachstum, wie ist die Deckungsbeiträge, all die Dinge. Und dieses Tool funktioniert für mich super für Value und Dividenden. Für Wachstum, da denke ich, müsste man dann eher so auf die PEG-Ratios und stärker auf Umsatz gehen. Ja, da ist es dann weniger geeignet. Also in FastGraphs, da ist es eben eine Art Discounted Cashflow-Modell, da geht es um Cashflow und Free Cashflow, und der wird halt hochsimuliert in die Zukunft, und dann wird geschaut, was ist der faire Wert in der Zukunft, wie wird es vermutlich gehandelt werden von den Marktteilnehmern, und da geht man halt dann rein. Ja, aber da, also ich sage immer, es ist auch das, wo ich ein bisschen vermitteln will. Also ich sage es immer wieder, ich bin da kein super Experte, aber man muss da auch nicht die große Angst davor haben. Also wenn man die wichtigsten 20 Kennzahlen grob versteht, oder die wichtigsten 10 gut versteht und die nächsten 10 grob versteht, dann reicht es völlig aus. Wenn jetzt auch wieder, oh, da werden jetzt gerade die Plattform oder die Aktienanalysen verkäufen, würde sagen, nee, du musst das schon wissenschaftlich machen. Sage ich aber, nein, ist nicht so. Weiß ich. Weil ich es einfach seit 20 Jahren oder seit 25 Jahren, wenn man die Fonds mitrechnet, macht. Du musst nur vermeiden, dass du Pleitekandidaten hast. Mhm. Und dann sage ich, ich gehe heute, das ist die nächste kontroverse Meinung, ich gehe heute sogar so weit, dass ich sage, ich verkaufe nicht mehr. Man sagt ja immer, Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen. Aber da sage ich auch, ich bin echt am Überlegen, ob ich jede Niete, die ich habe, sogar drin lasse. Weil, ich habe es jetzt auch wieder gesehen, ich habe mich lang durchgerungen. Ich habe, als Beispiel habe ich die Segeo Group gekauft. Wann war das? 2017, 18 habe ich die aufgebaut. Gefängnis. Ja. Aber eben auch Gefängnis mit angeblich, ich war ja nie drüben. Stark Rehabilitierung und Wiedereingliederung und alles. Also eigentlich alles schon positiv. Privatgefängnis ist natürlich auch ethisch immer so eine Geschichte. Und dann war jetzt eben Corona und vorher auch schon Trump und die Geschichte mit den Einwanderern. Und dann habe ich auch gesagt, okay, das ist mir jetzt, als ich dann festgestellt habe oder mitbekommen habe, dass die da auch stark mit drin hingen, dass da irgendwo Kinder von den Familien getrennt werden und so Geschichten und dann Jugendliche einfach mal auf Verdacht eingesperrt wurden, dann habe ich gesagt, okay, jetzt gehst raus. Das ist auch völlig, völlig so, da stehe ich auch dahinter. Das war, der Exit war für mich, der passt so. Aber jetzt aus Aktionärssicht habe ich quasi am Tiefpunkt verkauft und auch wenn Biden jetzt diese Privatgefängnisse nicht mehr so unterstützt, wird die Firma trotzdem überleben. Ja, die haben jetzt auch schon wieder angefangen, ein paar Sachen auszubauen und der Kurs geht schon wieder hoch. Anders Beispiel Werkraft Heinz. Mein Investment Case ist ja immer Dividendensteigerung. Aristokrat oder weiß jetzt gar nicht, Contender, da gibt es ja die verschiedenen Begriffe. 46 Jahre lang gezahlt und dann 2018, 2019 gestrichen. Auf ein Drittel zusammengestrichen, die Dividende. Kurs haut's runter. Ich am Nachmittag noch sofort die Reißleine gezogen, das Ding verkauft. Und dann dauert es 2, 3 Jahre, Firma überlebt und dann geht es auch wieder hoch. Und ich sage mir, ich verkaufe nicht mehr und entweder die Dinger überleben und steigen wieder und dann habe ich auch die Mehrrendite raus aus dem Turnaround oder das ist halt dann Mahnmal. Ja, dann sind es einfach Mahnmal für meine Dummheit, weil ich halt zu wenig analysiert habe. Das ist so.
Finde ich ganz
Genau.
lustig. Ich meine, tatsächlich auch mal, ich bin ja noch nicht so lange an der Börse aktiv, habe meine erste Aktie mal 2015 gekauft. Dann habe ich aber immer noch 2 Jahre eigentlich nichts gemacht und dann 2017 angefangen. Und dann hat es mich irgendwie gepackt und ich habe mich immer mehr dafür interessiert, immer mehr Aktien auch gekauft und viel, viel gelernt dabei und viele Fehler auch gemacht. Und was ich sehen kann, dass alle meine Verkäufe in der Vergangenheit scheiße waren. Ja, also wirklich alle. Außer tatsächlich einen prominenten Wirecard, den ich direkt an dem Tag morgens verkauft habe. Aber auch nicht, weil ich so ein schlauer Kerl bin, sondern weil ich damals den Stop-Loss noch nicht so genau verstanden hatte. Ich dachte, ist doch logisch, was in dem Case passiert. Entweder sie räumen die Scheiße aus der Welt und das Ding geht wieder hoch,
Ja.
ja, oder eben nicht. Und dann wird es richtig runtergehen. Und dann habe ich einen Stop-Loss bei 103 gesetzt. Und der Stop-Loss hat aber nur ausgeführt am Morgen, weil Wirecard die Pressekonferenz verschoben hat und dann ging es erstmal schon mit dieser Meldung so ein bisschen runter, ja, so von, weiß ich
Okay.
nicht, von 108 auf 100, auf 98 oder so. Und dann hat mein Stop-Loss ausgeübt mit 102 oder so, ja. Und dann habe ich
Ja.
Wirecard noch verkauft am selben Morgen, ja, bevor dann der Super-GAU kam. Aber ansonsten war alles Bullshit, was ich in meinem Leben verkauft habe. Ja, immer wieder völlig solide Unternehmen durch irgendein Marktgeschrei verkauft. Ja, da sind Dinge dabei wie eine Nike oder so. Ja, also wo man da nachhinein sagt, ey, was, warum? Ja,
Genau.
durch irgendein Marktgeschrei da. Und dann ist es ja auch so, dein Gehirn ist dann so geankert bei der Zahl, wo du es mal gekauft hast, dass du auch in der Regel doch nicht mehr den Einstieg findest. Also erstmal ist es, glaube ich, relativ utopisch zu glauben, dass man dann genau den Moment findet, weil man jetzt verstanden hat, die Aktie wird jetzt erstmal 40% eincrashen wegen irgendwas. Aber man kauft trotzdem dann da unten nicht mehr, ja. Also ist meine
Genau.
Erfahrung, ja, weil du bist so geankert von deinem damaligen Einstiegskurs, den du irgendwann mal hattest.
Ja.
Ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig. Von daher bin ich da total bei dir. Das finde ich keine so schlechte Regel. Wenn man eben, und ich glaube, da sind Regeln wichtig, das hatte ich mal im Interview mit dem Christian Röhl, dass er sich bei jeder Aktie quasi, die er kauft, feste Regeln setzt. Ja? Wann verkauft er die? Welche Umstände müssen erfüllt sein, dass die Aktie für ihn nicht mehr haltenswert ist? Und wenn er diese Regeln pro Position sich fest notiert, dann kann er sich eben genau in so einem Moment, wo eben so viel Marktgeschrei ist, darauf beruhen und dann rational hinterfragen und nicht emotional. Ne? Das ist ja immer der Punkt.
Genau, ja, absolut. Da kommen wir jetzt vielleicht auch ein bisschen auf die Tipps oder auf die Grundlagen, wie man investiert nochmal oder was wichtig ist, wenn man länger an der Börse ist. Und das ist für mich auch definitiv irgendein Art System. Ja, bei mir ist das meine Liste oder auch die Positionsgrößen, wie baue ich die so nach und nach auf. Und eben auch so Dinge wie, wann gehe ich rein, wann gehe ich raus, wie du sagst. Ich glaube, von Christian Röhl ist ja auch geprägt dieses Buy and Hold and Check, wenn ich mich nicht irre. Ich würde heute vielleicht eben mit dem Verkaufen, wir hatten es ja gerade drüber, fast schon sagen, das Check in Klammern zu setzen, weil eben uns dieses Check, wenn man zu oft checkt, uns dazu verleitet, dass wir unsere Grundsatzentscheidung, den Kauf oder die Entscheidung für dieses gute Unternehmen zu oft hinterfragt. Und dass man eben dann wieder verkauft. Also ich hatte ja vorhin auch nur die Negativbeispiele gebracht mit Geo oder Kraft Heinz. Aber eben die Positivbeispiele, da ging es mir ja genauso wie dir. Also ich habe die letzten 2 Tage mal Nvidia von mir gepostet. Die beste und die schlechteste Aktie. Die beste, weil sie halt mit 3.500% Buchgewinn bei mir im Depot steht. Die schlechteste aber, weil ich heute nur noch einen Bruchteil von der Ursprungsposition habe, ja, weil ich halt eben immer nach einem Run, nach guten News, habe ich halt immer ein paar Stücke verkauft. Und das hat sich halt aufsummiert auf, ich muss jetzt sagen, auf 6/7 oder was ich verkauft habe, über die Jahre. Ja, oder Tesla ist es genauso. Es war dann, ich habe es wirklich analysiert, weil da möchte ich noch einen Beitrag machen, so quasi dieses Hin und Her an der Börse, schwarz-weiß, es ist ja irgendwo immer in der Mitte, ich mag keine Extreme. Ich habe dann das Geld von Nvidia wirklich 2017 im Frühjahr in Bitcoin gesteckt. Ja. Von dem her war es ein gutes Schmerzensgeld. Dann war es nicht ganz so schlimm, dass ich Nvidia verkauft habe.
Ja, ja.
Aber eben System ist sehr wichtig, Regeln sind sehr wichtig. Und dann muss man nicht als größter Experte jedes Unternehmen bis ins Letzte analysieren, wenn man sich an seine Regeln hält. Gerade wenn man das gilt umso mehr, umso breiter man das Depot natürlich hat, weil man dann die Risiken einfach durch die Breite schon abfedert, durch die Diversifikation und umso länger man drin bleibt. Mhm. Und was man eben sieht, bei mir jetzt bei Nvidia, der Einstand waren irgendwie 18 Euro und jetzt sind wir bei, wo waren wir? 700?
Sag's mir bitte nicht, weil Nvidia ist auch einer dieser Unternehmen.
Ja. Nee, aber was ich da eigentlich den Leuten zeigen wollte, eben dieses ein konkretes Beispiel, wo man dieses Magical Compounding einfach schon sieht, ja. Also durch diese großen Prozentzahlen, die da schon angewachsen sind, mit jede Tagesrendite von 0,5% ist halt schon ein Drittel von meinem Einstand. Ja. Und wenn es dann einmal einen guten Börsentag gibt, habe ich an einem Tag einen Kursgewinn von meinem Einstand. Das ist halt, das ist wahrscheinlich so, wo ich jetzt in einer Einzelaktie nach 10 Jahren oder was bin. Das ist wahrscheinlich so, wie es beim Helmut das ganze Depot aussieht.
Wahnsinn, ja.
Und ich glaube, das ist eins der wichtigsten, Entschuldigung, dass ich nochmal unterbreche. Das ist eins der wichtigsten Sachen, was man den Leuten sagen muss. Bleibt dabei. Lasst euch von diesem Zickzack da auf dem Weg nach oben nicht verunsichern. Bleibt dabei. Investiert's mutig und bleibt's einfach im Markt.
Ja. Das habe ich mich allerdings auch gefragt bei dir. Ich meine, du bist ja jetzt schon relativ lange dabei, relativ sehr lange dabei, also relativ im Sinne von in Relation zu deinem Alter. Du bist 39 Jahre alt und investierst seit 25 Jahren an der Börse. Jetzt kann ich nicht ganz so gut rechnen, aber es ist schon so gut, dass ich sagen kann, du hast mit 14 Jahren angefangen. Was war denn da los?
Da war Folgendes los. Auch da gab es wieder Kritik. Ja, wie kann denn das sein? Du warst doch erst Jugendlicher und so. Und ich weiß noch, es waren damals meine Eltern, die damals meine Entscheidung unterschrieben haben. Und meine Eltern ist wirklich auch Arbeiterfamilie, total konservativ. extrem dagegen. Ja, alles, was nicht Sparbuch ist oder Bausparer oder Bayern-Tresor, was es da alles gibt, extrem dagegen. Aber trotzdem haben sie mir es dann unterschrieben. Und ich habe jetzt wirklich im Vorfeld für den Podcast nochmal bei meiner Bank angefragt, weil ich die Daten nicht mehr habe. Ich habe gesagt, sucht's mir bitte raus, wann ich genau damals meinen ersten Kauf gemacht habe. Ich weiß noch, es war ein Dekafonds, der Arideka. Aber wann genau, konnten auch die mir gar nicht mehr sagen. Wir wissen nur, im 2002, da hatte ich schon ein breiteres Depot von mehreren Deka-Branchenfonds. Da hatte ich schon so 10 verschiedene Fonds drin. Und damals war es halt einfach mit 14, 15, da will ich jetzt nicht lügen, ja, sagen wir 16, ist egal, haben damals die Eltern unterschrieben. Und dann ging es weiter mit Branchenfonds, irgendwann in den 2000 rum, die ersten Einzelaktien, viel Deutsche noch. Und irgendwann bin ich halt dann immer mehr Richtung Dividenden und USA gegangen. Also ich habe fast schon einen, auch nach den deutschen Dividendenbergen gefragt habe. Also ich bin eher so der den negativen Homebias eher hat.
Ja, das heißt halt, du kaufst weniger als die in Deutschland als angemessen
richtig, wäre sogar. Richtig, genau. Ja. Weil ich halt sage, ich muss man jetzt wieder vorsichtig sein. Ja, also ich bin ein sehr positiver, sehr, sehr optimistischer Mensch und ich bin dankbar, dass ich in Deutschland leben darf. Ja, aber was halt, wenn man es jetzt auf Aktien oder als Dividendeninvestor sieht, da machen die deutschen Unternehmen ja, was sie wollen. Ja, da wird je nach Ergebnis mal mehr, mal weniger. Aber ich will steigendes Einkommen. Ich will steigende Dividenden. Und die finde ich halt in den USA. Die finde ich mit einer David Fish Liste zum Beispiel auch ein Tipp. Gibt es auch schon ein Derivat davon, das heißt ein bisschen anders, aber die David Fish Liste ist einfach ein Rieseninstrument, wo diese großen langfristigen Zahler von Dividenden einfach gelistet sind und differenziert wird, wer hat wie lange gezahlt, wer hat wie lange erhöht, wer hat wie lange nicht gestrichen oder nicht reduziert. Und das kann man einfach auch für das Screening nutzen und als Einstieg in die eigene Analyse dann. Oder Finvis. Ja, das sind jetzt immer so kleine Exkurse. Ich komme leider immer weg von deinen Fragen. Das tut mir leid.
Nee, alles cool. Da waren ja wieder ein paar, also David Fish Liste heißt die?
Richtig. Der liebe Kollege ist leider letztes oder vorletztes Jahr verstorben. Der hat diese Liste quasi immer gepflegt. Der hat die Kennzahlen und die Statistiken zusammengetragen. Und das ist halt gerade im internationalen Bereich oder auf diesem Seeking Alpha oder Guru-Fokus wird heute das auch stark benutzt von den Leuten, die da schreiben.
25 Jahre, ob es jetzt 23, 24, 25 sind, scheißegal. Was sind deine wichtigsten Learnings aus dieser gesamten Zeit? Was kommt dir sofort in den Sinn? Du bist ja jetzt nicht vorbereitet auf diese Frage. Also woran denkst du?
Ja, bin ich schon vorbereitet, weil so eine ähnliche Frage habe ich erwartet, weil wir wollen ja den Leuten auch was mitgeben. Also ich habe auch sehr lange wirklich überlegt. Ich hatte vor kurzem vom René, super Buch für Einsteiger, der gerade wenn man jetzt noch Ängste hat und denkt, alles so kompliziert, was die da erzählen, ich verstehe nicht mal die Hälfte oder sonst was. René Isau, ich weiß, um Gottes Willen, ich bin so aufgeregt, Kohlekumpel, ich bringe nicht einmal den Titel jetzt zusammen, einfach nicht arm sterben oder so.
Ja, genau.
Und ich habe ja nur 50 Bücher von ihm gekauft. Ja.
50?
Und ja, ich habe vor, ist jetzt sicher schon einen Monat her, er hat mir da einen Spezialpreis gemacht. Es war auch seine Idee, ich habe dann gesagt, ja, ich möchte ein paar mehr, ich lege mir ein paar auf Halde und möchte dann wirklich den Leuten, die bei mir da mit dranhängen und gucken und zuschauen, auch ein bisschen die Ängste nehmen und so dieses Grundwissen mitgeben. Und dann habe ich eine Aktion gemacht und habe gesagt, hey, schreibt's mal ein bisschen, wer seid ihr, was macht ihr beruflich, wo steht ihr beim Investieren, wo hängt er gerade, und habe so, wurde ich dann auch wieder von zwei, drei Leuten kritisiert, ja, du sammelst ja hier voll die Daten. Und da habe ich gesagt, du, verstehe ich, ich bin auch sehr vorsichtig mit meinen Daten, gerade auf Social Media und so weiter, aber es ist wirklich so, schau dir meine Beiträge an, ich bin nicht hier, um Geld zu verdienen, sondern ich will den Leuten helfen. Also das sage ich auch ganz klar, warum ich auf Instagram bin, ist, das ist eine Spende meiner Zeit für zurückgeben für junge Leute, weil ich das gern vor 20 Jahren gewusst hätte, was ich heute weiß. Und da habe ich diese Buchaktion gemacht. Und dann, jetzt komme ich wieder zur Frage, habe ich überlegt, was schreibe ich den Leuten jetzt noch als Sprüchlein rein? Und dann habe ich wirklich gesagt, worauf es für mich jetzt ankommt oder immer mehr ankam, ist Mut. Lass doch nichts einreden. Mach dir selber dein Bild. Leg dir ein System zurecht. Also von der Anzahl Positionen, Einstieg, Ausstieg, Regeln. Wenn du es sehr gut machen willst, mach dir ein Bepunktungssystem. Also sag, auf was kommt es mir an? Macht mir groß mehr Spaß, ja, so eine Amazon oder PayPal oder ein Monster wie Microsoft, ja, eben diese, die einfach da hochläuft. Oder habe ich Spaß daran, dass es eben 20 Mal im Monat Kaching macht. Ja. Und wenn du das weißt, dann kannst du daraus ableiten, welche Kennzahlen sind dafür wichtig. Und diese Kennzahlen bepunktest du wieder, oder das Qualität vom Management kannst du bepunkten, wie schnell kommen die Geschäftsberichte, kannst du bepunkten, kannst du alles. Und das presst in ein Schema, Bewertungsschema, und dann machst du das so gut, wie du das kannst. Und das ist völlig ausreichend. Man braucht gute Daten, klar. Also man muss schon unterscheiden, ob man jetzt auf einen Marktschreier hört, oder ob man jetzt auch irgendwo sich Factset-Daten anschaut, oder jetzt die Profis, da wo ich noch nicht bin, irgendwie Bloomberg-Terminal, also da wo man dann wirklich im Hintergrund irgendwelche Volatilitätsdaten noch sieht, um das alles zu optimieren, Einstieg oder crasht's gleich oder keine Ahnung, ja. Kriege ich nur am Rande mit. Also Regeln, Zeit, Geduld, oder warte geduldig auf den Einstieg, ja, scoute und dann lass dem Markt Zeit, seine Arbeit zu machen. Und dann als letztes habe ich eben hingeschrieben, was es für mich immer mehr wird: Just don't sell. Also ich habe kein Tattoo, aber ich habe schon meiner Frau, habe ich schon vorgewarnt, ich brauche jetzt noch ein viertes kleines Wort mit vier Buchstaben, dann tätowiere mir das auf die Finger. So links und rechts, so just don't, und dann brauche ich noch irgend so einen Kraftausdruck. Just don't, irgendwas sell, ja. Weil das wirklich der größte Fehler in diesen 20 Jahren war einfach das Verkaufen.
Krass.
Ja.
Ja,
Das
ja.
waren nicht die Nieten, das waren nicht die Nieten wie eine Wirecard oder in der Anfangsphase. Das war bei mir so, als ich dann nach der schulischen Ausbildung Angestellter war und erst das Geld verdient habe, ja, dann habe ich Münzen gesammelt und Bargeld rausgeblasen und dieses, ja, man lebt erstmal auf großem Fuß, bis man es dann wieder merkt, was man da genau macht. Und dann kamen mir, ich glaube, eben über diese Münzkataloge oder sonst was, kamen dann auch so diese Hochglanzblättchen rein von so Kanada Stocks, diese OTCs, Over-the-Counter-Board, gehandelt werden. Und das ist sehr gefährlich, ja. Da ging es dann um Öl- oder Gasexplorer, Goldexplorer, wo was angepriesen wird. Ja, da ist jetzt genau das Vorkommen drin. Und als junger Mensch, ja, ich muss da blauäugig das Zeugs dann gekauft, und das waren halt voll die Pump-and-Dumps-Schemen. Da gibt es heute, da gibt es auch einen Begriff, irgendwie Stupid German Money, gerade im Bezug auf Kanada, weil eben in Kanada diese OTC-Sports da gebräuchlich sind und es viele kanadische ISINs gibt, die man da kaufen kann oder nicht kaufen sollte. Und ich habe dann eben in der Recherche später dann herausgefunden, das würden wirklich so Management-Teams, die von einer Bude zur nächsten ziehen und da ein Pump and Dump nach dem anderen abziehen, den Namen ändern, das geht ja in den USA auch recht schnell, und dann da die Leute abziehen. Ja, also sowas sollte man vermeiden zu kaufen.
Ja. Nee, super spannend. Also das Buch von dem René, Einfach nicht arm sterben. Das ist inzwischen auch das, was ich immer sehr gerne Anfängern empfehle. Ich habe vorher immer Gerd Kommer Souverän investieren für Einsteiger empfohlen, weil ich den Kommer sehr mag und diesen wissenschaftlichen Ansatz. Ich aber glaube, dass er für viele noch zu weit weg ist. Und der René hat eine sehr einfache Sprache, vermeidet viele Fachbegrifflichkeiten und bringt, glaube ich, die Gesamtthematik so ziemlich auf den Punkt. Deswegen eine sehr gute Empfehlung für Einsteiger. Die Zeit rennt auch schon wieder ganz schön. Ich würde sagen, wir machen noch mal zwei Fragen.
Gerne.
Eine Frage, die kannst du wahrscheinlich ziemlich schnell beantworten. Was ist dein Lieblingsdividendentitel?
Also obwohl man natürlich keinen Dividenden-Liebling haben sollte oder grundsätzlich kein Liebling haben sollte, ist es bei mir, denke ich, schon die Altria, weil obwohl es immer weniger Raucher gibt und so weiter, die Gewinne, die nicht der Preis vom Unternehmen, aber die Gewinne laufen halt wirklich von links nach rechts oben. Und genau, Altria und vielleicht eine Etsy ein bisschen. Ja, aber lassen wir es dabei, wir haben ja nicht mehr so viel Zeit. AbbVie, der Pharma, genau, der quasi dieses Alzheimer Humira als Umsatzträger hat, hat dann Ängste, weil Patent läuft aus und so weiter, aber da sage ich einfach, die haben eine wahnsinnig breite Forschungsqueue in allen Fortschrittsgraden, sage ich mal, und da kommen noch andere Medikamente, die dann diesen Umsatzausfall von Humira kompensieren werden. Also keine Empfehlung. Ich bin ja auch mit einem anderen Risiko unterwegs, teilweise wie andere Leute. Soll ja nicht jeder machen, ja, aber ich fühle mich da einfach wohl und genau.
Mhm. Ja. Und die allerletzte Frage, wenn du heute eine Aktie kaufen müsstest, welche wäre das und warum?
Boah, das ist spannend.
Du hast jetzt eine Pistole am Kopf gerade.
Ich habe eine Pistole am Kopf. Ja, dann sage ich einfach Nvidia, auch wenn es natürlich jetzt zu teuer ist. Aber ich glaube, dass man mit Nvidia gut fahren wird. Ja.
Dann schauen wir mal in 5 Jahren, was mit Nvidia passiert.
Genau, gerne. Ja. Aber Maurice, ich hoffe, dass wir uns vor 5 Jahren wieder mal sehen oder hören.
Ja, mit Sicherheit. Nee, ist halt so super spannend. Also ich fand es wahnsinnig interessant, heute mal einen tieferen Eindruck zu bekommen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ist, wenn man dich und dein Profil verfolgt, man kriegt einfach nichts von dem Menschen mit. Ja, und der Mensch, den wir heute hier kennenlernen konnten, der ist ja noch viel interessanter als die, sage ich mal, die einzelnen Posts und mal die Dividende zu sehen. Also ich kann dir, wie soll ich sagen, nicht raten. Ich kann dich nur bitten, mehr solche Dinge zu machen, weil enorm viel Mehrwert auch dabei war. Es ist total inspirierend, ist von so einer Erfahrung zu profitieren. Du kriegst aber mit Bild, mit Stimme einfach viel, viel mehr transportiert als mit so einem einzelnen Post, wo selbst wenn der noch so gut geschrieben ist und zusammengefasst, ich finde, der Helmut, der kriegt es auch immer ziemlich gut hin, in seinen Post noch so eine Message, so eine Inspiration rüberzubringen, ja. Mit seiner Geschichte schafft er gut. Nur eben dieser Punkt, Videoton ist noch, also ich kannte dich ja vorher nur durch Text, ja, im Grunde. Und da kriegt man, also das ist nochmal eine ganz andere Sache. Also das würde ich mir persönlich wünschen und für euch alle definitiver Tipp auch, dir zu folgen. Dividendenmillion heißt du bei Instagram. Warum überhaupt Dividendenmillion? Kannst du das vielleicht nochmal als letztes
sagen? Ja, klar. Also ich habe vorhin nochmal in einem Nebensatz, glaube ich, schon gesagt, die eigentliche Story wäre ja gewesen, dieses Starterdepot, also vorher hieß es Junior-Depot, das hat aber dann zur Verwirrung geführt, weil es ist nicht das Depot für den Junior jetzt, also für meine Kinder, sondern es soll ein Depot sein, wo man mit kleinem Geld regelmäßig dranbleibt, Dividendenaktien kauft und jetzt sage ich mal frech, arrogant, auch mit so Aktien den Markt schlagen kann, ja. Und über 30 Jahre mit 100 Euro anfangs, 8% Dynamik pro Jahr, Erhöhung von der Einzahlung, einer anspruchsvollen Renditeerwartung 1 Million erreichen kann. Das war mal die Story. Und dann, irgendwann hat mich dann der Dad Invest gefunden und hat gesagt, hey, mach mit, oder ich weiß gar nicht, wie es genau dazu kam. Und erst habe ich mich gesträubt und gesagt, nee. Und dann habe ich ja gemerkt, nach den ersten 2 Monaten, ich war dann immer so einen Tag am Texten, wenn dann die Leute da geschrieben haben. Und ich sage es auch immer wieder, ich will kein König da sein. Ganz im Gegenteil. Ich sage immer, ich bin ganz normaler Mensch. Ich bin nicht der beste Unternehmer. Ich bin sicher nicht der beste Vater. Ich bin nicht der beste Investor. Ich kämpfe mich wie jeder andere durch. Aber ich will Mut machen und die Leute anstupsen. Jeder kann das. Jeder, was ich geschafft habe, kann das auch. Man darf natürlich nicht jetzt einen frischen reinschubsen und sagen, hey, geh nur in Einzelaktien, du wirst den Markt schlagen. Das ist auch Quatsch. Ja? Also ich schaue ja auf 20 Jahre zurück und denke schon, dass ich das schaffe. Aber einem Jungen, einem Neuen würde ich auch als allererstes mal sagen, hey, geh in ETFs rein, damit du mal am Markt bist, damit du mal dich reinfühlen kannst. Wie fühlt sich's an, wenn man mal in so einer Ordermaske ist und draufdrückt? Und jetzt sieht man, jetzt ist es ausgeführt. Und wie sieht so eine Abrechnung aus? Da sind die Gebühren, da sind die Steuern. Und dann suchst du mal ein Unternehmen vielleicht aus deiner Branche, wo du einen Wissensvorsprung hast, wie der Stefan in Berlin, ja, mit den Gaming-Aktien. Da sage ich, Wahnsinn, was der dafür Wissen hat. Also gestern hat der eine Storylinie rausgehauen über Embracer wieder. Also der hatte, ich weiß gar nicht, wie viel, jetzt mehrere hunderttausend in dem Unternehmen. Sag ja, da hätte ich nicht die Eier dazu, ja. Aber also such dir eine Branche, wo du dich gut auskennst, verfolg die Unternehmen langfristig und dann weißt du auch, wie verhalten die sich bei guten News, bei schlechten News. Dann findest du ein bisschen bessere Einstiege oder Ausstiege meinetwegen und dann kannst du besser sein als der Markt. Es reicht schon, wenn du ein bisschen die Nieten rausfilterst. Meine Meinung. Natürlich sagt die Wissenschaft was anderes. Ich habe da auch mit der Selina ein bisschen gestritten. Sie hat auch zu Recht dann gesagt, weil ich dann gesagt habe, ich habe den Komma gar nicht gelesen. Sage ich ganz offen. Ich habe ihn nicht gelesen. Ja, warum sollte ich ein Buch lesen von jemandem, der mir sagt, du kannst es gar nicht schaffen, was du versuchst? Ist jetzt natürlich, es ist alles kontrovers, was ich sage. Das ist mir bewusst. Ich habe es mir dann gekauft. Ich muss es irgendwann lesen, ja. Aber momentan kaufe ich jetzt einfach mal nach ein paar Dividendenaktien zu.
Ja.
Aber ich schätze ihn natürlich, wie er da rangeht, wissenschaftlich. Und ich weiß, da gibt es so viele Leute, die viel mehr wissen als ich. Aber ich habe für mich festgestellt, es mit der Verlusttoleranz, die ich auch habe, ja, mir macht so eine Schwankung nichts aus. Also eine Tanger, die stand letztes Jahr bei minus 60% im Depot. Jetzt steht sie bei plus 35. Da kaufe ich halt zu, weil ich heute in den Earnings Call reingehört habe. Und für mich war wichtig zu wissen, zerlegen die Investoren jetzt da den CEO, den Steve Tanger, den Texaner, ja? Aber die Stimmung in diesem Earnings Call, die war so positiv, so konstruktiv. Die wollten halt was wissen, aber da habe ich mir gesagt, okay, das passt. Die machen Geld, die sind auf die Mieter zugegangen, und haben gesagt, hey, können wir euch unterstützen jetzt in Corona? Habt ihr irgendwo Engpässe? Also, die haben teilweise schlechte Objekte abgestoßen, neue dazugekauft. Da muss man dann einfach auch so Verluste aushalten. Und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Aspekt, was ich gelernt habe und was mir auch hilft. Ja. Aber wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele Leute, die viel mehr wissen wie ich. Da gibt es ja dieses Beispiel mit dem Tropfen und mit dem Ozean. Ja. Oder Sokrates, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und nicht mal das können wir wissen, oder? Wie es genau hieß, ist ja nicht überliefert. Ja.
Mega, Andi. Also super, super, super inspirierend für mich. Besten Dank, dass du dir heute die Zeit hier für uns genommen hast. Und ja, wir werden das bestimmt nochmal machen. Wir allein schon mal, um zu überprüfen, was dann in ein paar Jahren wieder ist. Und ich hoffe, ich lerne dich auch mal persönlich kennen. Wir treffen uns so mal auf ein Bier.
Das hoffe ich auch. Du hast ja ein schönes Boot oben in Berlin, ja,
Ja, da musst du mal
da.
vorbeikommen, ja.
Sehr gerne.
Vorbeikommen und ja, vielen Dank. Danke, dass ihr auch dabei wart. Ist doch wieder eine längere Folge geworden, aber die Zeit rennt in diesen Podcast-Formaten immer so enorm. Ich hätte noch zig Fragen. Aber ja, wünsche euch allen einen schönen Tag. Heute vielleicht noch als Datum. Ich weiß gar nicht, wann ich sie veröffentliche. 7. Juli ist heute, ja.
Ja.
Damit das passt. Und ja, erstmal hau rein und Servus, ne?
Genau, vielen Dank und haut rein. Ja, ciao.
Ciao.
Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Bitte nimm dir eine Minute und unterstütze uns mit einer Bewertung. Folge Maurice Borg bei Instagram und profitiere von seinen täglichen Buchausschnitten aus den besten Büchern unserer Zeit. Sein Profilname ist MB_Maurice_Borg.